Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge von Agatha's Memories. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Heute geht es um eine sehr ungewöhnliche Kurzgeschichte von Agatha Christie, selbst wenn man vertraut ist mit ihren übernatürlichen Erzählungen. Denn mit The Hound of Death, der Hund des Todes, begibt sie sich in einen Bereich, den man heute eher als Fantasy bezeichnen würde. Auf der offiziellen Agatha Christie Homepage steht sogar, dass es sich hier um eine Art Science-Fiction handelt, das halte ich dann aber doch für übertrieben. Zunächst aber zur Geschichte selbst. The Hound of Death erscheint als Buch zuerst in der gleichnamigen Sammlung im Oktober 1933. Im Deutschen finden wir die Geschichte zuerst 1985 in der Sammlung Mörderblumen. Das ist übrigens ein sehr typischer deutscher Agatha Christie-Titel in den 60ern, 70ern und 80ern. Ob die Story vor 1933 schon irgendwo in einer Zeitschrift erschienen ist, keine Ahnung. Ebenso wenig weiß ich, ob sie deutlich früher geschrieben wurde und dann irgendwo in der Schublade lag. Ich könnte mir allerdings gut eine Entstehungszeit Mitte der 20er Jahre vorstellen. Eine Zeit, in der der Erste Weltkrieg erst kurz zurücklag und im kollektiven Gedächtnis noch sehr präsent war. Eine Zeit aber auch, in der Agatha Christie unbeschwert mit Genres experimentierte. Die Handlung selbst greift zurück in die Zeit des Ersten Weltkriegs, spielt dann aber im Jahr 1921 und kurz danach. Auf jeden Fall ist es ziemlich in Ordnung, dass die Geschichte titelgebend für einen ganzen Sammelband ist. Sie ist vielleicht nicht die beste Geschichte der Sammlung, aber sie hat eine ganz besondere Wucht und Energie. Und wenn man schon in einem Band ungewöhnliche Geschichten der Kriminalautorin versammelt, dann sollte der schon nach einer der ungewöhnlichsten benannt sein. The Hound of Death erinnert zwar vom Titel her an The Hound of the Baskervilles von Arthur Conan Doyle, auch das Titelbild der Erstausgabe passt dazu und es geht auch in beiden Fällen um so eine Art von Fluch, aber sie ist doch völlig anders. Auch wenn die Autorin ganz zum Schluss noch so etwas wie einen Kriminalfall einschiebt, was zwar überraschend, aber nicht gezwungen daherkommt. Erzählt wird die Geschichte von einem jungen Engländer namens Mr. Anstruther, der durch Zufall auf die Geschichte stößt und dann für uns die einzelnen Bausteine zusammenträgt. Am Schluss lässt er dann die Möglichkeit offen, dass das alles nur eine Halluzination war. Die eigentlichen Hauptpersonen aber sind eine belgische Nonne, Marie-Angélique, und ein englischer Arzt mit einem großen Interesse am Übersinnlichen, Dr. Rose. Die Geschichte hat 6 Kapitel, ist aber eigentlich in 3 Teile aufgeteilt. Zunächst ein Rückblick auf die Entstehung der Legende vom Hound of Death. Dann der zentrale Mittelteil, in dem Mr. Anstruther, Schwester Marie-Angélique und Dr. Rose begegnet. Schließlich dann der Schlussteil, in dem die Geschichte zu einem tragischen Ende kommt. Die Geschichte beginnt damit, dass Mr. Anstruther im Begriff ist, seine Schwester in dem kleinen Ort Folbridge in Cornwall zu besuchen. Irgendwo an der Küste, an der kornischen, so berüchtigten Küste. Er diniert am Abend zuvor mit dem amerikanischen Korrespondenten William P. Ryan und der erzählt ihm die Geschichte von Marie-Angélique, die seit ihrer Flucht aus Belgien in Folbridge wohnt. Die Erzählung, also diese Rückblende im ersten Kapitel, hat einen realen, ziemlich ernsten Hintergrund. In den ersten Kriegswochen verübt Deutschland im eigentlich neutralen Belgien zahlreiche Kriegsverbrechen. Provoziert von dem unerwartet heftigen Widerstand der Belgier, geraten die deutschen Soldaten an vielen Orten völlig außer Kontrolle. The Rape of Belgium wird das sehr bald genannt und der Begriff die Vergewaltigung von Belgien oder der Belgier ist durchaus wörtlich zu verstehen. Dass sich die Nonnen eines Klosters alle nackt ausziehen müssen, weil sie als Spione verdächtigt werden, ist noch einer der harmloseren Vorfälle. William P. Ryan erzählt von einem anderen Nonnenkloster irgendwo im Nirgendwo. Und das wird von einer größeren Gruppe deutscher Soldaten besetzt und fliegt in die Luft. Von mehreren 100 Toten ist später die Rede. Niemand wagt sich danach noch in die Ruinen, weil an einer Wand ein riesiger schwarzer Pulverfleck in Form eines Hundes zu sehen ist. Die Legende vom Hound of Death ist geboren. Wahrscheinlich die einzig Überlebende ist die Nonne Marie-Angélique. Die kommt als Flüchtling nach England und findet mit anderen Geflüchteten Unterschlupf bei Mr. Anstruthers Schwester. Es geht das Gerücht, dass sie für die Explosion verantwortlich gewesen ist. Das Gerücht fällt auf fruchtbarem Boden, weil sie sowieso schon, auch in ihrem Leben davor, durch Halluzinationen seltsame Träume aufgefallen ist. Bei der Leserinnenschaft damals wurden durch dieses erste Kapitel wahrscheinlich gleich mehrere Themen angetriggert. Zunächst natürlich die Fluchtgeschichte. War nicht auch Hercule Poirot ein belgischer Bootsflüchtling gewesen, der in einem Herrenhaus in Südengland Zuflucht gefunden hatte? Dann die Erinnerung an den Rape of Belgium, eine damals noch sehr reale Erinnerung. Und gleichzeitig Es ist ja mehr als ein Mythos, es ist sozusagen die Erzählung von der Tapferkeit der belgischen Bevölkerung, die alles ihnen Mögliche getan hatten, um die Deutschen aufzuhalten und so deren schnellen Sieg verhindert hat. Man muss sich das wahrscheinlich nicht eindrücklich genug vorstellen, was da an Erzählungen, mögen sie vielleicht auch in manchen Fällen etwas übertrieben worden sein, an Erzählungen über deutsche Gewalttaten, über den Ärmelkanal gekommen ist. Das muss wirklich grausamst gewesen sein. Und das webt Agatha Christie nun in diese Geschichte ein. Und das spricht natürlich dafür, dass sie nicht so spät entstanden ist, sondern eben, wie gesagt, irgendwie in der ersten Hälfte der 1920er. Und schließlich gab es auch in der realen Welt Gerüchte von übernatürlichen Ereignissen, die mit den ersten Kriegsmonaten verbunden wurden. William P. Ryan erwähnt die Angels of Mons, die Engel von Mons. Auch die haben einen realen Hintergrund. Die Schlacht von Mons war die erste des Ersten Weltkriegs und auch die erste, an der die Engländer direkt beteiligt waren. Die englischen Soldaten mussten nach Anfangserfolgen vor der übermächtigen deutschen Armee zurückweichen und sie wurden dabei, so die Legende, von übernatürlichen Wesen in Engelsgestalt unterstützt. Von Bogenschützen ist da die Rede, von dem heiligen Georg, von Engeln, die die Gestalt von Kavalleristen annahmen. Also wirklich eine reichhaltige Erzählkultur, die sich da anlagerte an diese eine Schlacht und diesen ja sehr realen Rückzug. Diese Erzählungen wurden natürlich auch propagandistisch ausgenutzt und sie fanden fruchtbaren Boden gerade durch die Nachrichten vom Rape of Belgium. Natürlich würde Gott, so wurde argumentiert, den Engländern gegen einen solch gottlosen Feind mit all seinen himmlischen Mächten beistehen. Soweit, so gut, das erste Kapitel. Richtig Fahrt gewinnt die Geschichte dann, als Anne Struther zu seiner Schwester nach Cornwall fährt und sich dort nach Schwester Marie-Angélique erkundigt. Er erfährt, dass sie immer noch am Ort wohnt, und zwar beim Dorfarzt Dr. Rose. Dr. Rose ist ein junger Mediziner, offen für das Moderne, wie es heißt, und das war eben in den 1920ern auch die Möglichkeit unnatürlicher Einflussnahme auf unser Leben. Zwar offenbar nie Mainstream, aber doch einer breiten Öffentlichkeit plausibel, war die Meinung, dass es möglich sei, mit verstorbenen oder dämonischen Mächten Kontakt aufzunehmen. Dass die übernatürlichen Mechanismen genauso real seien wie die Naturgesetze, die Wissenschaft aber zu solcher Erkenntnis noch nicht vorgedrungen sei. An electrical flashlight would be supernatural to a savage. Eine elektrische Taschenlampe würde für einen Wilden übernatürlich wirken. So ist das die Argumentation von Dr. Rose, und ich glaube, das war damals eine breit vertretene Argumentation, dass all dieses Übernatürliche, dass da ganz klare und eigentlich mechanistische Mechanismen dahinter stecken, so dass man nur auf den richtigen übernatürlichen Knopf drücken muss, um auch Dinge zu erreichen, die man mit irdischen Mitteln nicht erreichen könnte. In bester Hastings-Manier stellt Anstruther ziemlich schnell klar, dass er Dr. Rose nicht leiden kann. Weil er aber nicht Hastings ist und weil das hier keine Kriminalgeschichte ist, stellt sich im weiteren Verlauf heraus, dass er recht hat. Dr. Rose verletzt tatsächlich seine Pflicht als Mediziner eklatant, und das finde ich eigentlich eine ganz eklige Seite an dieser Geschichte. Diesem jungen Arzt geht es im Grunde gar nicht um seine Patientin, sondern es geht um zunächst mal darum, dass er durch die Behandlung dieser Frau in der Wissenschaft bekannt wird. Aber dann geht es ihm immer mehr um die übernatürlichen Mächte, die er in Marie-Angélique vermutet, beziehungsweise es geht ihm um den Zugang zu der Macht, von der sie berichtet. Wie auch immer man die übernatürliche Ebene in dieser Geschichte bewerten mag, im Grunde geht es auch um ein sehr, sehr irdisches Thema, ein sehr diffiziles Thema, den Machtmissbrauch gegenüber Schutzbefohlenen. Viel empathischer als Dr. Rose verhält sich unser Mr. Anstruther, wobei er auch Rose nichts wirklich entgegensetzt und am Schicksal der Nonne auch nichts ändert, aber er gewinnt zumindest ihr Vertrauen, und das hilft ihm auch dabei, am Ball zu bleiben. Beim ersten Gespräch bestätigt Marie-Angélique sofort, dass sie den Hound of Death im belgischen Kloster losgelassen habe, als sie sozusagen aus Notwehr, um die Eindringlinge zu vertreiben bzw. in diesem Fall ja zu vernichten. Sie sieht sich aber außerdem als Priesterin in einer City of Circles. Das ist sozusagen eine Parallelwelt oder eine vorzeitliche Welt mit einem ausgeklügelten System von Erkenntnisstufen, bezeichnet durch Science. Zeichen. Eine Stadt, die fern in der Vergangenheit liegt oder vielleicht auch in der Zukunft, vielleicht eine Gegenwelt, so klar wird das nie. Der Zugang zu dieser Stadt ist offenbar irgendwie durch Marie-Angélique möglich, zumindest erhofft das Dr. Rose oder erhofft sich von ihr irgendwelches okkultes Geheimwissen, mit dem er die Mächte dieser Stadt anzapfen kann. Agatha Christie entwirft auf ganz wenigen Seiten eine Parallelwelt oder versunkene Welt oder was auch immer, die durchaus eine hohe Faszination hat. Es scheint sich auch um eine eigene Kreation zu handeln. Zumindest habe ich bei einer oberflächlichen Internetrecherche nicht feststellen können, dass sie irgendwo abgeschrieben hat. Doch letztlich liegt ihr Hauptaugenmerk nicht in dieser Dystopie oder Parallelwelt oder wie auch immer, sondern ihr ist wichtig die Versuchung, die in der Hoffnung auf Macht liegt. Insofern ist Dr. Rose nur auf sehr extreme Weise einer der zahlreichen Ärzte in ihrem Werk, die einer solchen Versuchung der Macht erliegen. Lassen wir mal die Option, die ganz am Schluss aufscheint, dass das alles nur eine Halluzination war, beiseite. Dann erzählt diese Geschichte von dem Spiel mit Mächten, die Menschen nicht verstehen, die sie zu Außenseitern der Gesellschaft machen, die sie überfordern, und dieses Spiel mit den übernatürlichen Mächten rächt sich. Das gilt für die Geschichte, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe, ebenso wie für diese. Der Unterschied ist, dass in The Gypsy die Hauptperson Gutes tun wollte. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Es geht nicht gut, wenn wir Menschen uns auf das einlassen, was wir nicht verstehen, in der Hoffnung, die Gesetze dieser Welt außer Kraft zu setzen. Insofern, ja, eine faszinierende Geschichte, eine würdige Titelgeschichte einer total spannenden Sammlung. Aber für heute soll es das gewesen sein. In der nächsten Folge geht es um eine waschechte Geistergeschichte. Danke fürs Dabeisein heute und alles Gute.